Sind. Heute geht es darum, wie man richtig zitiert. Und das ist ein Thema, was sich einige von Ihnen gewünscht haben. Wenn Sie weitere Wünsche haben, immer her damit. martin.fries@businessschool-berlin.de. Aber dieses Thema ist auch für mich irgendwie eine Sache, wo ich mir denke, das ist so wichtig. Und das kommt von uns als den Lehrenden an den Hochschulen vielleicht gar nicht so häufig und so dicht genug und so klar genug rüber, wie es sollte. Deswegen glaube ich, wenn das in einem Lifehack jetzt zumindest ein bisschen klarer wird für Sie, dann haben wir schon viel gewonnen. Wie immer bei diesen Lifehacks möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Gedanken von mir aus präsentieren und bin zugleich auch offen dafür, dass Sie in den Chat, während ich jetzt von mir aus einiges mit Ihnen teile, schon einige Nachfragen posten. Ich werde die nicht immer direkt zwischendurch spontan aufnehmen können, schaue sie aber am Ende des Livestreams und des Lifehacks alle nacheinander durch und hoffe, dass damit keine Fragen offen bleiben. Ich stelle das Ganze nachher tatsächlich auch dauerhaft, wie immer, bei YouTube zur Verfügung. Diejenigen, die jetzt im Live-Chat mitdiskutieren, das werde ich dann ausblenden. Die brauchen dafür gewissermaßen keine Sorge zu haben, mit ihren Fragen dauerhaft sichtbar zu sein. Zum anderen gibt es für diejenigen, die jetzt das Video nachher erst sich anschauen, natürlich auch noch die Möglichkeit, selbst Kommentare, die dann für alle sichtbar sind, drunter zu schreiben. Und da dürfen Sie gerne auch noch Anschlussfragen stellen. Sicher habe ich das eine oder andere übersehen, aber wir versuchen es einfach mal reinzustarten. Und wenn Sie mir nachher noch was drunter kommentieren, dann werde ich natürlich auch das beantworten, so gut ich es kann. Also, richtiges Zitieren. Wie sollte man es machen und wie sollte man es vielleicht auch nicht machen? Was ist die Best Practice? Was ist vielleicht manchmal auch die Bad Practice? Vielleicht schauen wir uns zunächst einmal an, wo es richtig zu zitieren gibt und wo sich für Sie diese Frage stellen wird. Und dann schauen wir uns auch zunächst einmal an, was überhaupt der Zweck des guten Zitierens ist. Also Ihnen allen ist es wahrscheinlich schon bei verschiedenen Arten von Hausarbeiten begegnet oder auch bei Seminararbeiten. Das wäre jedenfalls im Jurastudium sehr häufig. Ich darf Ihnen aber sagen, es ist nicht nur bei Hausarbeiten und Seminararbeiten so, sondern nachher auch, wenn Sie womöglich eine Doktorarbeit anstreben, dann ist es eigentlich von der Zitierkultur nichts groß anderes, sondern Sie müssen das also weiter können. Es ist sogar so, wenn Sie später mal in einer Anwaltskanzlei arbeiten, dann werden Sie auch regelmäßig Gutachten zu verfassen haben. Und dann werden Sie sich fragen, vielleicht sogar auch in einem Schriftsatz, der kann auch ein bisschen wissenschaftlich aufgezogen sein, werden Sie sich fragen, wie sollte ich da Textverweise reinbringen, wann muss ich, wann kann ich, wie ausführlich soll ich und so weiter und so fort. Das bedeutet, das Thema wird Sie, egal welchen juristischen Beruf Sie am Ende des Tages wählen, selbst wenn Sie Richterin werden, müssen Sie auch da oder sollten Sie auch da Verweise machen, das wird sie nicht mehr loslassen. Also gute Idee, sich das näher anzuschauen. Es gibt wahrscheinlich sogar Literatur dazu und die sehe ich jetzt gerade, die habe ich tatsächlich nicht in meiner Vorbereitung mit drin, weil ich manchmal eher so locker vom Hocker von mir aus die Vorbereitung meiner Lifehacks angehe und dann fällt das manchmal hinten runter, aber das kann ich gerne in den Shownotes nachher noch ergänzen. Sie können aber einfach bei Backshop oder Amazon mal eingeben, Jura richtig zitieren, da kommen bestimmt auch 2, 3 Büchlein, wo das nochmal beschrieben ist. Aber jetzt kein Buch, sondern jetzt ein Video dazu. Worum geht es eigentlich beim richtigen Zitieren? Aus meiner Sicht, der Zweck ist vor allen Dingen erstmal keine Credits sich selbst zu geben, wo sich jemand anders verdient hat, sondern tatsächlich fremde Federn auch den anderen zum Schmuck zu lassen. Wissenschaftliche Redlichkeit würden einige das nennen mit einem großen Begriff. Das bedeutet, wir alle haben unser ganzes Leben lang hoffentlich immer mal wieder kluge Einfälle. Und es gibt natürlich jetzt auch ganz viele Sachen, die juristisch geschrieben werden und nicht bei allem ist ein neuer kluger Einfall dabei. Aber wenn ein kluger Einfall dabei war, dann gebietet es, wie man so schön sagt, die wissenschaftliche Redlichkeit tatsächlich auch dieser Person die Credits dafür zu geben. Und wenn ich selbst nun einen Text verfasse, wo ich natürlich auf anderen aufbaue, dann sollte es so sein, dass ich überall dort, wo ich zentrale Gedanken von jemand anderes übernehme, dass ich dann tatsächlich auch diese andere Person dafür zitiere. Nicht immer ist es eine Person. Manchmal kann es auch, ja, eine Internetseite ist meistens auch von Personen verfasst, könnte es grundsätzlich auch sein. Manchmal ist es auch ein Gericht. Auch das wäre aber etwas, was gewissermaßen auf jemand des anderen Mist gewachsen ist. Und wenn das so ist, dann bricht mir echt auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich das zitiere. Das Einzige, kurioserweise, was Sie nicht zitieren müssen oder nicht so zitieren müssen wie andere Sachen, ist das Gesetz. Doch, Sie müssen es auch zitieren. Aber das zitieren Sie nicht so, wie Sie es jetzt wahrscheinlich ahnen, mit einer Fußnote, wie die normalen anderen Quellen, sondern gesetzt, da machen Sie gerade keine Fußnote dran, sondern das zitieren Sie einfach im Fließtext hinein und sagen, gemäß Paragraph so und so ist es so und so. Es gibt dann beim Zitieren zwei unterschiedliche Typen von Zitat. Nämlich einmal, und das ist der absolute Regelfall, Sie übernehmen einen fremden Gedanken, kleiden diesen Gedanken aber in Ihre eigenen Worte. Das ist wahrscheinlich mehr als 99% der Fälle so. Und die davon zu unterscheidende andere Art eines Zitates wäre ein wörtliches Zitat, eine wörtliche Übernahme. Das werden Sie, schauen Sie sich mal um. Es ist generell bei Zitierpraxis gut, nicht nur YouTube-Videos zu hören oder Bücher zu lesen zum Zitieren, sondern auch sich einfach anzuschauen, wie machen es andere. Und dann werden Sie sehen, so wörtliche Zitate finden Sie eigentlich fast nirgendwo. Sie dürfen wörtlich mal dort zitieren, wo Sie sagen, das ist entweder ein historisches Dokument, das im O-Ton einfach wahnsinnig wichtig ist für Ihre Arbeit. Oder wenn Sie sagen, das ist vielleicht sogar eine Zeitgenössin, die lebt noch, die ist noch nicht so eine große Figur in der Geschichte, weil sie halt, keine Ahnung, gerade erst Mitte 30 ist oder so und hat trotzdem schon etwas Glänzendes gesagt. Aber dann zitieren Sie so jemanden auch bitte nur dann, wenn Sie sagen, das können Sie selbst nicht besser formulieren und das ist schon so wie in Stein gemeißelt, da wäre es irgendwie, würde es nicht mehr gleich wirksam sein, wenn Sie jetzt versuchen, das mit Ihren eigenen unbeholfenen Worten wiederzugeben. Das ist sehr, sehr selten, dass Sie sowas, so eine Situation mal haben. Also eher mal so rechtshistorische Dokumente, die Sie im O-Ton haben wollen. Also merken Sie sich, es sollte selten sein, aber ganz wichtig ist, wenn Sie wörtlich übernehmen, also sagen wir mal mehr als drei Wörter als Kette, die zusammen sind, insbesondere ganze Sätze oder ganze Passagen, dann muss das in Anführungszeichen stehen. Das ist wichtig, wenn es das nicht ist, ist es ein Plagiat, dann kriegen Sie, wenn aufmerksam korrigiert wird, 0 Punkte dafür, vielleicht sogar auch irgendwie so einen ersten Verweis für eine Universität. Das darf Ihnen nicht passieren. Also das klassische Copy and Paste ist ein riesiges Problem. Selbst wenn Sie nur, in Anführungszeichen, nur einen Satz herausziehen, dann müssten Sie es mit Anführungszeichen garnieren und zusätzlich eine entsprechende Quellenangabe machen. Und selbst da, wenn Sie das in gewissermaßen die Credits über diese Anführungszeichen jemand anderen geben, selbst da würde die Korrektorin noch fragen, ja, warum jetzt hier dieses wörtliche Zitat? Können Sie es nicht mit eigenen Worten sagen? Also das sollte die absolute Ausnahme sein. Heißt, normalerweise haben Sie Gedanken, die Sie übernehmen, kleiden Sie aber in eigene Worte. Und da müssen Sie allerdings auch zitieren. Sie zitieren also nicht nur etwa dann, wenn Sie wörtliche Übernahmen machen, das ist nämlich ja auch ebenso selten, sondern Sie nutzen gerade auch dann Fußnoten zum Zitieren, wenn Sie in Anführungszeichen nur fremde Gedanken übernehmen und die in eigene Worte kleiden. Wo können solche Gedanken herkommen, die Sie da zitieren? Natürlich können sie stammen aus anerkannten juristischen Quellen. Also, ein Urteil habe ich gerade schon genannt, natürlich. Es können natürlich auch Zeitschriftenbeiträge sein. Es können Kommentare sein, wobei man bei Kommentaren wieder gleich einschränken muss. Kommentare verweisen eigentlich eher auf andere Bücher, wo diese Gedanken zuerst zu finden waren. Ist aber als solches natürlich auch eine sehr, sehr ernstzunehmende juristische Quelle. Festschriftenbeiträge, die sogenannten Monographien. Eine Monographie bedeutet ein Buch zu einem Thema, wie es üblicherweise im Rahmen einer Doktorarbeit oder Habilitationsschrift verfasst wird. Das ist so klassische juristische Literatur. Die sollen und dürfen Sie auch gerne zitieren. Es gibt dann so Urban Legends nach dem Motto, du hast nur dann eine gute Arbeit, wenn du auch irgendwie mindestens 40 Quellen hast und darin irgendwie 2 Habilitationsschriften und 3 oder 5 Promotionsschriften und so viele Zeitschriften. Ich weiß nicht. Das würde ich eher von den Inhalten leiten lassen. Aber grundsätzlich sollten Sie mal mit diesen Typen von Quellen vertraut sein. Sie sollten in Ihrer Bibliothek wissen, wo Sie die finden. Sie sollten natürlich auch mit virtuellen Bibliotheken vertraut sein und sollten an der Stelle gewissermaßen einfach so einen Gesamtüberblick über juristische Quellen haben. Daneben gibt es natürlich auch neumodische Arten von Quellen. Dazu gehört einerseits etwas, was man vielleicht als Grauliteratur bezeichnen könnte. Grauliteratur wäre zum Beispiel ein Skript, egal ob von einer Professorin oder von einem Repetitor, würde ich nicht diskreditieren wollen. Einerseits, ich finde, das sind ganz, ganz tolle Lernmaterialien, aber ist als Quelle eigentlich nicht gut geeignet. Das liest man einfach nicht gerne. Jetzt können Sie ein Fragezeichen dahinter machen, warum das so ist. Und Sie können sich überlegen, wie wäre das, wenn ich jetzt nur in einem Hammer-Skript irgendwie auf Seite 73 finde ich den einen Gedanken, den finde ich nirgendwo anders. Mein Gott, ja, dann zitieren Sie es. Aber im Grunde genommen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass Sie in solcher einer oder Jura für Dummies oder so etwas, dass Sie da irgendwie etwas finden, was Sie nicht auch in der anerkannten Literatur finden könnten. Deswegen, da suchen Sie dann doch lieber etwas weiter und versuchen Sie solche schon vom äußeren Erscheinungsbild manchmal nicht so ganz seriös anmutende Literatur da aus Ihrer Literaturbestand für Ihre Arbeit eher rauszuhalten. Wie gesagt, überhaupt nichts gegen die Daseinsberechtigung dieser Bücher, nur sie sind eben üblicherweise nicht wissenschaftlich aufbereitet und haben keinen wissenschaftlichen Ansatz und dann möchte man das einfach bei Ihren wissenschaftlichen Ideen nicht sehen. Und Sie müssen da jetzt nicht der Pionier sein, der gewissermaßen die Welt darauf aufmerksam macht, dass man das auch liberaler handhaben könnte. Wie sieht es aus mit Internetquellen? Da muss ich vorsichtig sein. Das sagen die einen so, die anderen so. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach wie vor Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, nee, lieber nicht. Ich selbst wäre da offener, würde aber immer noch sagen, eine Internetquelle bitte nur dann, wenn Sie das Ganze nicht in der klassischen Literatur finden. Und auch da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Ich selbst habe das schon mal gemacht. Irgendwie so eine Ex-Diskussion oder eine LinkedIn-Diskussion verlinkt, weil Gedanken dann natürlich häufig sehr, sehr früh auftauchen, noch bevor sie in die... Also die Kommentatoren, auch der Großkommentare, die sind natürlich alle bei LinkedIn oder fast alle. Und was sie in ihre Kommentare reinschreiben, das diskutieren die manchmal halt auch bei LinkedIn oder bei Ex irgendwie mal ein halbes Jahr vorher, bevor das in die lahmen Mühlen der juristischen Verlage reingeht. Und deswegen, das darf man durchaus zitieren mit präziser URL und Abrufdatum, ist schon okay. Aber vielleicht jetzt nicht gerade Wikipedia, obwohl auch das eine ernstzunehmende Quelle ist oder sonst irgendwelche Informationsseiten für Laien da draußen. Auch das kann dem Inhalt nach super gut sein, aber wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, so einen Gedanken auch an einer klassischen Quelle festzumachen, würde ich es an Ihrer Stelle auch da lieber den klassischen Weg gehen. Schließlich KI. Hab neulich noch gehört, dass, ich weiß nicht, ob ich das richtig gehört habe, ich mag es kaum glauben, dass die juristischen Fakultäten sich einmütig darauf verständigt haben, dass KI aus allem rauszuhalten wäre, was das juristische Studium anbetrifft. Immerhin habe ich dann gehört von einer Uni, die gesagt hat, nee, das ist explizit freigegeben, zumindest in einem bestimmten Seminar. Ich glaube, also so ein ChatGPT oder Gemini oder sowas, das wird natürlich genutzt, das nutzen sie alle und das kann man ihnen nicht verbieten. Und wenn man es tut, dann werden sie es trotzdem nutzen. Trotzdem erwächst daraus natürlich die Herausforderung, wie gehe ich damit als Quelle um? Ich habe selbst mal gerade frecherweise probiert bei einem niedrigschwelligen Ding, wo, weiß ich nicht, wie wissenschaftlich das sein muss. Ich habe einen Veranstaltungsbericht schreiben sollen, hat ein Kollege von mir gewollt. Ich hatte da halt irgendwie so Notizen runtergeschrieben und war irgendwie zu faul, daraus noch einen schönen Text zu weben und hat das Ganze einfach mal an ChatGPT gefüttert und darum musste ich kaum mehr was ändern. Das war einfach super gut, was da rauskam, auch schön geschrieben und auch er hat wirklich die Aussagen, die ich in meinen Bullet Points hatte, auch nicht irgendwie verfälscht, sondern es war echt ein schöner Veranstaltungsbericht, der dabei rauskam und den habe ich jetzt bei einer sehr honorigen juristischen deutschen Zeitschrift eingereicht. Ich habe dazu geschrieben, habe ich mit Hilfe von KI gemacht, mit ChatGPT und jetzt schaue ich mal, ob ich eine Veröffentlichungszusage bekomme. Ich denke nicht. Ist mir auch nicht so viel wert, ja, so ein Veranstaltungsbericht kriege ich schon irgendwo hin. Und es wird andere geben, die das mit entsprechendem Transparenzhinweis dann gerne auch veröffentlichen werden. Aber mit diesem Beispiel will ich Ihnen sagen, ist noch nicht so arriviert, dieses KI bei uns in der traditionellen juristischen Branche. Und sagen wir mal so, Sie haben bei einer Seminararbeit und bei einer Hausarbeit und sogar auch natürlich erst recht bei einer Promotionsarbeit, das ist irgendwie auch eine Übung. Sie sollen zeigen, dass Sie selbst formulieren können. Deswegen, wenn da irgendwann mal rauskäme, dass Sie irgendwie eine ganze Passage mit KI formuliert haben, schwierig. Ist es wahrscheinlich so ähnlich wie ein Plagiat oder als Plagiat zu bewerten. Wenn Sie es offenlegen, weiß nicht, ob es das besser macht. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Präzedenzfall sein. Jetzt sagen Sie, der Fries hat dazu geraten, es nicht offenzulegen. Es ist tatsächlich die Frage, wie will man es nach Ihnen nachweisen? Ja, klar gibt es Tools, die versuchen, da irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit rauszurechnen, dass da irgendein Tool geholfen hat. Ich weiß es nicht. Ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer nachzuweisen. Wenn Sie, aber nur darum sollte es ja eigentlich hier in dieser Einheit gehen, wenn Sie versuchen wollen, KI redlich zu zitieren, ja, dann müssen Sie, da gibt es noch nicht so klare Standards, dann müssen Sie einfach sagen, was Sie gemacht haben. Und im Zweifel kann ich Ihnen nur sagen, wird man unzufrieden sein, wenn Sie ganze Textpassagen daraus haben schreiben lassen. Aber wenn zum Beispiel die KI Ihnen einen Gedanken ersonnen hat, den Sie nirgendwo anders gefunden haben, dann hätte ich jetzt ein vergleichsweise geringes Problem, wenn Sie gesagt hatten, dieses Argument entgegen der herrschenden Meinung ist eines, was ich durch den und den Prompt an dem und dem Tage aus Gemini irgendwie herausgefunden habe. Das schien mir gewissermaßen also eine isolierte Quelle, die ich zitiere, auch wenn das natürlich mitnichten alles ist, was so eine KI tun kann, aber das so als isolierte Quellenangabe hielt ich das so ähnlich wie eine URL für vergleichsweise zulässig. Ja, so viel zu den wilden Dingen da draußen, die Sie überhaupt zitieren können und wollen. Wie gesagt, überlegen Sie sich immer, ob Sie eingetretene Pfade verlassen können, ob das die Schlacht ist, die Sie schlagen wollen. Auch wenn jemand offen grundsätzlich ist für moderne Technik, wie ich das, glaube ich, bin, ist es doch so, dass Sie einfach damit rechnen müssen, dass Sie auch von anderen, die vielleicht eine andere Einstellung haben, korrigiert werden. Und da geht es wahrscheinlich Ihnen primär darum, eine gute Note zu schreiben. Und da empfiehlt es sich, in Anführungszeichen, leider manchmal in Jura eher konservativ unterwegs zu sein. Wenn Sie nun Ihre Quellen da irgendwie versammelt haben, ist natürlich die Frage, wie bringen Sie die rein in Ihre Arbeit? Und der erste Punkt, wo Sie die reinbringen, ist erst einmal das Literaturverzeichnis. Grundsätzlich gilt, das dürfte Ihnen nicht neu sein, aber es wird immer wieder falsch gemacht. All das, was in Fußnoten zitiert wird, gehört ins Literaturverzeichnis rein. Und all das, was im Literaturverzeichnis drin ist, sollte auch irgendwo in den Fußnoten auftauchen. Das sollte sich also vollständig entsprechen. Mit einer Ausnahme: Gerichtsentscheidungen. Die müssen nicht ins Literaturverzeichnis rein, auch wenn sie in den Fußnoten drin sind. Die müssen eigentlich nirgendwo rein, die kommen nur in die Fußnoten rein. Ein Rechtsprechungsverzeichnis braucht es nicht. Das gewöhnen Sie sich, auch wenn das irgendwie von Fleiß zeugt, bitte sofort wieder ab. Ansonsten hat dann das Literaturverzeichnis die Funktion, dass es gewissermaßen ein Langverzeichnis ist dessen, was in Fußnoten eher nur kurz oder abgekürzt auftaucht. Dieses Langverzeichnis, Literaturverzeichnis, steht in der Regel am Anfang der Arbeit. Und ich kann nur sagen, das ist häufig so der erste Qualitätsausweis und Sorgfaltsausweis Ihrer Arbeit. Das wird gelesen oder wird sich angeschaut. Deswegen machen Sie das nicht zu liederlich. Das macht einen fürchterlich schlechten Eindruck, wenn beim Literaturverzeichnis Dinge falsch sind oder fehlen. Auch da, klar, kann man Literaturverzeichnis mit KI erstellen lassen. Ich habe da aber schon sehr unschöne Dinge gesehen. Also Vornamen, die jemand erfunden, die KI erfunden hat oder sonst wie, die falsch waren, die jemand getippt hat und die dann im Literaturverzeichnis falsch auftauchen. Im unglücklichsten Fall kennt die Korrektorin den richtigen Vornamen und fragt sie, haben Sie das Buch überhaupt in der Hand gehabt? Oder wenn Sie einfach nicht alphabetisch sortieren, das gehört nämlich traditionell juristisch alphabetisch sortiert, dieses Literaturverzeichnis, und wenn Sie das nicht machen, dann ziehen Sie den Unmut der Korrektorin auf sich, und das wollen Sie zu diesem frühen Zeitpunkt der Lektüre Ihrer Arbeit noch nicht. Ansonsten, was Sie da aufführen müssen, den Autor, die Autorin ganz am Anfang mit Name, Vorname, dann kommt in der Regel der Titel des Beitrags oder Titel des Buches, dann kommt gerne mal Verlag, ja, Auflage, so etwas. Wenn Sie eine Zeitschrift haben, kommt die Zeitschrift halt mit dem Jahreszahl und dann gerne auch Anfang und End Seitenzahl des entsprechenden Beitrags. Es gibt natürlich immer noch so Sonderformen, zum Beispiel, wenn ich einen Beitrag habe in einem Buch, das von anderen herausgegeben würde, dann würde jetzt zum Beispiel da stehen Fries, Beitragsname XY, in Doppelpunkt, Herausgeberin A, Herausgeberin B, Klammer auf, Herausgeber, Komma, Titel des Buches und so weiter und so fort. Und ganz am Ende steht dann noch, auf welchen Seiten mein Beitrag zu finden ist. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, möchte Ihnen nur sagen, schauen Sie das einfach bei irgendwelchen arrivierten Verlagen wie dem Beck Verlag oder dem Moore Siebeck Verlag oder Dunker Humlo in den entsprechenden Doktor- oder Habilitationsschriften an, wie das dort gemacht wird. Dort haben Sie wunderbare Muster, da können Sie eins zu eins danach vorgehen. Wenn Sie das so machen, wie die Arbeiten, die dort veröffentlicht sind, machen Sie nichts falsch. Ob da nun irgendwie die siebte Herausgeberin noch mit vollem Namen genannt wird oder das dann mit et al. Abgekürzt wird oder sowas, das sind so Feinheiten. Oder ob Sie beim Staudinger hinschreiben, wer der Herausgeber heute ist oder ob Sie das unter ST einreihen, wie Julius von Staudinger, der das Werk ursprünglich begründet hat, das ist Geschmackssache. Da gibt es aus meiner Sicht kein Falsch und kein Richtig. Manche tendieren dazu, hinter mehr oder weniger jede Quelle ein zitiert als dran zu hängen. Weil Sie das irgendwo gesehen haben, würde ich überwiegend weglassen. Also, wenn man mal irgendwie so eine, zum Beispiel bei einer Festschrift, ja, da möchten Sie in der Fußnote nicht immer Festschrift 50 Jahre BGH, Bundesgerichtshof hinschreiben, dann könnten Sie hinter die Quellenangabe im Literaturverzeichnis hinschreiben, zitiert als FS BGH 50 oder sowas, ja, aber das ist eher eine Ausnahme, machen Sie es nicht zu sehr zur Regel. Wie gesagt, Rechtsprechung gehört nicht rein ins Literaturverzeichnis und vielleicht wären Internetquellen, jedenfalls wenn es viele sind, ich würde mich bemühen, es nicht über 10 wachsen zu lassen, aber wäre mal eine Möglichkeit, das aus dem Hauptkorpus des Literaturverzeichnisses rauszulassen und ein eigenes Verzeichnis von Internetquellen zu machen. Das erschiene mir irgendwie sachgerecht. Früher hat man ansonsten auch nach Typen unterschieden im Literaturverzeichnis nach dem Motto, zunächst die Monographien, dann die Zeitschriftenbeiträge, dann die Kommentare. Ich finde es unübersichtlich, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich würde es niemandem ankreiden, wenn er das nach wie vor so aufgliedern möchte. Aus meiner Sicht tut es das völlig aus, wenn Sie ansonsten alles, was geschrieben ist, alphabetisch einfach nach Nachname geordnet runterlisten. Sicherheitshalber, ich wiederhole, alles, was da drin steht, sollte aktuell sein, natürlich. Also wenn Sie mal einen veralteten Kommentar und sowas nutzen, dann brauchen Sie einen Grund dafür. Es kann sein, dass da mal eine Meinung in der Vorauflage vertreten wurde, die heute nicht mehr vertreten wird. Und wenn Sie das genau dokumentieren würden, dann nehmen wir mal die nicht aktuelle Auflage. Aber ansonsten bitte immer die aktuelle Auflage aller Bücher. Und, es versteht sich von selbst, bitte alles in der Hand gehabt. Keine Blindzitate. Das ist immer gefährlich, weil Sie nie wissen, welchen Fehler die Person gemacht hat, die da vor Ihnen zitiert hat. Raus aus dem Literaturverzeichnis, rein in den Text. Wie zitieren Sie dort? Die Ökonominnen und Ökonomen zitieren im Text, so wie Sie das mit Gesetzen machen würden. Also, da mit Gesetzen schreiben Sie gemäß § 4, 33, Absatz 1, Satz 1, ist die Verkäuferin zur Übergabe und Übereignung verpflichtet. Das machen Sie im Fließtext drin. Die Ökonomen würden auch bei sonstigen Gedanken dann irgendwie da hinschreiben, Klammer auf, Müller 2022, Klammer zu. Und aus dem Literaturverzeichnis würde sich dann ergeben, dass Müller 2022 ein Buch geschrieben hat. Das ist für uns deswegen problematisch, weil die Seitenzahl fehlt, so wie die Ökonomen das machen. Das ist für die Leserin sehr unbequem. Und zum Zweiten, bitte nicht als Intextzitate. Hat sich einfach bei uns nicht durchgesetzt. Wir machen das immer als Fußnote. Und üblicherweise steht die Fußnote hinter einem Punkt oder hinter einem Komma oder Semikolon. Was kommt da jetzt rein in die Fußnote? Naja, die erste Quelle, die den Gedanken zuallererst gefasst hat, den Sie da einen Nachweis brauchen. Das bedeutet, es genügt nicht, wenn Sie da irgendwie Myko BGB hinschreiben, Paragraph so und so, Randnummer so und so, sondern Sie müssen halt schauen, worauf verweist denn der? Und Sie müssen gewissermaßen die ganze Kette zurückgehen, bis Sie die Person finden, die das zum ersten Mal gesagt hat. Kleine Ausnahme bei Rechtsprechung kann man auch mal sagen, irgendwie ständige Rechtsprechung seit BGH 2011 oder man kann sagen, so ständige Rechtsprechung des BGH, zuletzt BGH, NJW 2024, sonst etwas, das geht. Aber grundsätzlich heißt wissenschaftliche Redlichkeit nicht irgendeiner Person die Credits geben, die das irgendwann mal wiederholt hat, sondern der Person die Credits geben, die das als allererste gesagt hat, selbst wenn es sehr mühevoll ist, dieses ganze Ding wieder über die Jahrzehnte zurückzukurbeln. Sie können, wenn Sie wollen, auch zusätzlich manche Leute, die das geechoed haben oder wiederholt haben, noch dazu zitieren, aber dann bitte die Person, die es zuerst gesagt hat, ganz an den Anfang und vielleicht dann sogar klärend so etwas wie Müller, JZ 1970, Seite XY, dem Folge, oder Strichpunkt, und dann dem folgend Meyer, NJW 1994, inzwischen auch bla bla bla, weiterführend detaillierter Überblick bei Myko, BGB, die und die Randnummer. Also, dass sonnenklar ist, von wem dieser Gedanke zuallererst gekommen ist. Jetzt habe ich schon ein paar Zusatzworte verwendet, indem ich sogar gesagt habe wie dem folgend oder seither ständige Rechtsprechung. Das können Sie machen. Sie können in Fußnoten erklärende Beiworte verwenden, um deutlich zu machen, welche präzise Rolle eine bestimmte Quelle für das hat, was Sie da oben sagen wollen. Das populärste Beiwort ist eines, von dem ich Ihnen ausdrücklich abraten möchte, nämlich VGL. VGL heißt übersetzt Vergleiche, und wenn man es ausformuliert, bedeutet das: Lieber Korrektor, bitte vergleich doch mal, ob die Quelle von Müller, die ich dir hier liefere, irgendwie was zu sagen hat zu dem Gedanken, den ich da oben in meinen Fließtext geschrieben habe. Das ist frech, denn Sie haben keine Arbeitsaufträge zu erteilen an den Korrektor. Das ist auch nicht dessen Job, da Dinge zu vergleichen, sondern ist Ihre eigene Verantwortung, messerscharf mitzuteilen, was die Rolle des entsprechenden zitierten Textes für Ihren eigenen Text war. Also vergleiche bitte nur im absoluten Ausnahmefall. Besser ist es, wenn Sie VGL ersetzen durch irgendwie präzisere Worte. Also zum Beispiel, so seinerzeit zuerst, Schulz und inzwischen auch so und so oder dem folgend. Oder Sie könnten auch als Beiworte verwenden, in einem aktienrechtlichen Kontext so und so, der und der Autor. Ja, damit haben Sie eingeordnet, dass da der Rechtsgedanke nicht eins zu eins kommt, aber irgendwie mit so einem gewissen Schlagseite in ein bestimmtes Rechtsgebiet hinein. Oder mit einem praktischen Beispiel, oder ein praktisches Beispiel findet sich bei der und der Person, so etwas. Insgesamt versuchen Sie, den Umfang von Fußnoten nicht ausufern zu lassen. Man sieht das selten, dass Fußnoten mit ein oder zwei dünnen Referenzen da sind. Dann fühlt man sich auch schon ganz schlecht dabei. Das ist aber alles andere als kunstwidrig, sondern wenn es halt eine erste Autorin gibt, die auf den Gedanken gekommen ist, dann ist es eigentlich auch nur das primäre Ziel einer Fußnote, auf diese Person zu verweisen. Sie müssen nicht unbedingt alles ausgeweidet haben, wer diesen Gedanken noch für sich in seinen Kommentar irgendwo eingeordnet hat. Überhaupt ist ja die Funktion von Kommentaren eher nur zu ordnen, zu strukturieren und nicht so sehr neue eigene Gedanken hinzuzufügen. Das ist, finden Sie manchmal in Kommentaren, dass sich da ein Kommentator so eine eigene Meinung auch genehmigt, aber das ist eigentlich nicht die Primärfunktion eines solchen Kommentars. Es versteht sich von selbst, dass Sie keine Zitatketten per Copy and Paste aus fremden Aufsätzen übernehmen oder Büchern übernehmen. Und auch das ist es, was man sehr regelmäßig sieht, und das fliegt auf, zum Beispiel dann, wenn Sie auch Formatierung mit übernehmen und das nachher nicht mehr sorgfältig checken. Ja, dann müssen Sie schon nur den Text rein, Text übernehmen klicken. Und trotzdem sind Sie noch in der Gefahr, wenn Sie jetzt Müller, Meyer und Schulz hintereinander übernehmen per Copy and Paste, und wenn Sie allenfalls noch Müller gelesen haben, Meyer und Schulz nicht mehr, dann sind Sie in der Gefahr, dass Meyer und Schulz eigentlich von Müller falsch zitiert wurden und das nicht etwas anderes sagt. Und das ist dann immer schon so die Grenze zum Plagiat. Was Sie auch nicht tun dürfen, sorry, dass ich hier so bei so verboten bin, dass Sie Zitatketten mehrfach hintereinander übernehmen oder ganze Abschnitte, auch im Text, ganze Abschnitte nacheinander den Gedankengang eines Aufsatzes folgen. Dann hätten Sie insgesamt auch etwas, was man leider häufig sieht, eine sogenannte Collage, ist auch ein sonnenklares Plagiat. Collage bedeutet nochmal, ich habe eine 20-seitige Seminararbeit abzuliefern. Ich untergliedere die für mich in vier Teilthemen à fünf Seiten. Ich nehme zu jedem dieser fünf Seiten, nehme ich mir einen Aufsatz, mit seinem entsprechenden Gedankengang und die paste ich einfach nacheinander. Schreibe vielleicht noch eine kleine Überleitung und dann, damit es nicht auffällt, damit es kein wortwörtlichen Kommentar ist, schmeiße ich diese fünf Teilbeiträge, die ich in der Literatur gefunden habe, die schmeiße ich vielleicht noch bei ChatGPT in den Rachen und sage, bitte formuliere mir ein bisschen um, aber sinngemäß soll das Ganze jeweils auf so und so viele Wörtern herauskommen. Dann hätten Sie trotzdem noch den Gedankengang dieser vier Grundquellen mit den entsprechenden Fußnoten dazu und da wäre sofort 0 Punkte angesagt. Das ist klar, kann sein, dass es nicht auffliegt, aber das ist nicht wissenschaftliche Redlichkeit, einfach nur wie in einer Collage Sachen aneinander haften, sondern Sie sollen das selbst verarbeitet, gewogen, für sich eingeordnet haben, selbst verdaut haben und eine eigene Auffassung dazu gebildet haben und die erreichen Sie eben nur mit einer eigenen gedanklichen Struktur und nicht mit einer Übernahme fremder Strukturen oder des Inhalts fremder Fußnoten. Was gibt's noch zu Fußnoten zu sagen? Bitte Seiten oder auch Randnummer genau zitieren. Immer nur die Eingangsseite zu erwähnen, wirft den bösen Verdacht auf, dass Sie diese Quelle nicht gelesen haben. Bitte aber auch nicht nur die Seite, die Sie zitieren wollen, sondern immer auch die Eingangsseite zitieren. Also das macht man üblicherweise so. Müller, NJW 2025, 335, Klammer auf, 338, Klammer zu. Dann ist das, was in Klammern ist, natürlich, wissen Sie auch, die Seite, auf die Sie sich beziehen und 335 ist die Startseite dieses Beitrags. Damit zeigen Sie, Sie wissen, wo der Beitrag anfängt und Sie zeigen, das ist die Stelle auf dieser Seite, lieber Leser, wenn du dem Gedanken folgen willst, auf dieser Seite bei Müller wirst du diesen Gedanken finden. Bei Rechtsprechung ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn Sie das mit Randnummern zitieren, müssen Sie aufpassen. Juris und OpenJure verwenden manchmal eigene Randnummernzählungen, die nicht mit den offiziellen Gerichtsrandnummern übereinstimmen oder denen, die der Beck in seine Beck-Rechtssachen reinbringt. Also da sagen Sie dann Beck-RS-Randnummer oder OpenJure-Randnummer, damit das auch sonnenklar ist, auch worauf Sie sich beziehen. Ob sie Erscheinungszahlen in die Fußnote reinbringen oder nur ins Literaturverzeichnis, aus meiner Sicht Geschmackssache. Ich würde es tendenziell tun, weil es kurz ist und eine klare Information zum Alter der Quelle drin enthalten ist. Manche hätten früher gesagt, bei Gerichtsentscheidungen immer die Quelle mit der höchsten juristischen Autorität. Das bedeutet, wenn es in die amtliche Sammlung in meinem Bereich BGHZ reinkommt, dann immer BGHZ zitieren. Ich finde das antiquiert, aber manche mögen es anders sehen. Ich finde, BGHZ ist so schlecht erreichbar und nur auf Papier gedruckt, soweit ich weiß, dass es nicht zumutbar ist, dass sie dafür irgendwie in die physische Bibliothek rennen. Aber früher hat man das gesagt und manche mögen noch heute so denken. Bitte schließen Sie alle Fußnoten mit einem Punkt ab und erneut all das, was in den Fußnoten reinkommt, das haben Sie bitte im Original gelesen. Müssen Sie eine Fußnote machen an jeden einzelnen Satz? Also wenn Sie mal so eine Passage gedanklich übernehmen, also sagen wir mal zwei, drei Gedanken am Stück, müssen Sie dann innerhalb eines Absatzes an jeden Punkt auf Meyer verweisen. Ich meine nicht, das ist ein bisschen zu viel des Guten, aber zumindest am Ende jedes Absatzes muss klar sein oder auch durch Ihre Sprache, wie auch immer Sie formulieren, muss klar sein, dass das, was Sie jetzt in den letzten drei Sätzen gesagt haben, eigentlich aus der Feder von Meyer kommt. Was Sie jedenfalls nicht machen dürfen, ist, dass Sie Meyer am Anfang einmal zitieren, und dann kommt noch ganz viel anderes und jetzt machen Sie nicht mehr kenntlich, dass das Ganze von Meyer kommt. Dann würde man das ein sogenanntes Bauernopfer-Zitat nennen. Also Sie tun mal eine Fußnote raushauen, machen aber nicht den Umfang kenntlich, indem Sie von Meyer in Anführungszeichen abgeschrieben haben. Und wie gesagt, es zählt hier nicht nur das wörtliche Abschreiben, sondern auch das Übernehmen ganzer Gedankenketten. Wenn Sie das tun, Plagiat und streng genommen 0 Punkte. Wird das überall so gehandhabt? Ich sage das hier so deutlich mit dem Plagiat. Ich persönlich finde, es gebietet auch die Gleichbehandlung gegenüber anderen Studierenden, wenn man eine solche fehlerhafte Zitierpraxis aufdeckt und da hat jemand wirklich fremde Gedanken als eigene ausgeben, dann gebietet es auch die Gleichbehandlung gegenüber den anderen, die sich die Mühe gegeben haben, dass man hier die Nullpunkte relativ locker sitzen hat. Zugleich weiß ich und habe es auch an deutschen ehrbaren Universitäten schon erlebt, dass wenn man dann hinkommt und sagt, ja, hier, sorry, was sind die Sanktionen? Nicht nur null Punkte, sondern wie ist das auch mit vielleicht Anschlusssanktionen im Studierendenbereich? Da hat jemand also womöglich, das muss ja nicht so sein, aber es gibt schon auch immer wieder Fall von ganz offenliegender, bewusster Täuschung, wo man sich auch als Korrektor ein bisschen gefault fühlt und auch ein schlechtes Gefühl bekommt. Aber da gibt es auch an ehrbaren deutschen Universitäten durchaus erhebliche Beharrungskräfte, die darauf hinwirken, so etwas unter den Teppich zu kehren, zu sagen, ja, so ein großes Fass machen wir da nicht aus, das lassen wir jetzt irgendwie stehen, oder das war ja mal ein Mitarbeiter bei uns an der Fakultät oder beim Lehrstuhl, oder den kenne ich und so weiter. Also will sagen, Sie können durchkommen mit Plagiaten. Ich würde Ihnen trotzdem ganz, ganz dringend davon abraten und würde Ihnen raten, nicht in Panik zu verfallen, sondern einfach sich so eine Art eigenes Zitierethos zuzulegen, dabei ein bisschen zu schauen, wie es die anderen machen. Und ich glaube, selbst wenn Ihnen dann mal was durchgeht, dann wird Ihnen das am Ende des Tages niemand übel nehmen. Jetzt habe ich ganz viel geredet und nicht darauf geschaut, welche Fragen Sie womöglich umtreiben. Und das schaue ich mir jetzt an. Erste Frage. Wann schreibt man den Bearbeiter und wann den Herausgeber in das Literaturverzeichnis bei Kommentaren? Ich habe es tatsächlich in jüngster Zeit häufiger gesehen, dass da Bearbeiter zuerst genannt wurden bei Kommentaren. Ich glaube, das ist sehr, sehr unüblich insgesamt. Schauen Sie auch selbst mal in ehrbare juristische Qualifikationsschriften, also Doktor- und Habilitationsschriften rein. Ich habe es eigentlich immer nur so gesehen, dass bei Kommentaren entweder der Begründer, das wäre jetzt zum Beispiel der Staudinger beim Staudinger, genommen wird, oder die aktuellen Herausgeber, nicht aber die Bearbeiter. Die werden also nicht vorneweg gestellt, sondern die werden entweder am Ende der Erwähnung im Literaturverzeichnis noch mit eingebracht, also Staudinger mit all den Referenzen dann und dann irgendwie noch als Bearbeiter Hinz und Kunz. Oder, das wäre mir sogar geläufiger, dass die Bearbeiter eines Kommentars im Literaturverzeichnis überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, sondern nur in der Fußnote, wo ich dann schreibe, myco.bgb/Hinz, Paragraph 327e, Randnummer 13 oder so etwas. Anders, wenn ich das nicht hinterschieben will, myco.bgb/Hinz, dann kann ich auch schreiben Hinz in myco.bgb, 9. Auflage 2022 oder so etwas, Paragraph Randnummer. Schauen Sie es, wenn es andere machen, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Aber ich persönlich würde nicht mit dem Bearbeiter vorne starten im Literaturverzeichnis. Das gilt anders aus meiner Erfahrung bei Buchbeiträgen oder Festschriftenbeiträgen. Da hat gewissermaßen der eigene Buchbeitrag ein höheres Gewicht. Also wenn da Kunz etwas zur Festschrift Heinemann, ja, wenn der Kunz etwas dazu beigetragen hat, ja, dann würde ich persönlich schreiben Kunz ins Literaturverzeichnis Kunz, Name des Beitrags, das Recht im Spiegel der Zeit, in Doppelpunkt, Meier-Müller, Herausgeber, Festschrift für, was hatte ich gesagt, Hans-Joachim Heinemann zum 60. Geburtstag, der und der Verlag und so weiter und so fort. Also bei Buchbeiträgen, es muss ja keine Festschrift sein, es könnte auch ein Handbuch sein, auch da würde ich so vorgehen, dass ich Kunz als Autor unter K ins Literaturverzeichnis einsortieren würde, also Kunz, maschinengeschlossene Verträge, in Doppelpunkt, Handbuch, Recht und Digitalisierung, dann in Doppelpunkt, Herausgeber beim Namen nennen und dann Handbuch, Digitalisierung und weitere Hinweise zu diesem Buch. Nächste Frage. Was halten Sie davon, wenn man vorformuliert und dann seine vorformulierten Sätze mit KI verschönert, müsste man dann theoretisch auch schon darauf hinweisen? Aus meiner Sicht klares Ja. Ob sich das erkennen lässt, ist eine andere Frage. Und ich weiß, das ist ein ganz großer Graubereich. Ja? Viele werden sagen, also es ist doch so, wie wenn ich meine Kommilitonin Probe lesen lasse und dagegen hat bisher niemand was gesagt. Ja, das ist so, ja. Wir sind noch in einem in terra incognita unterwegs und es kann auch sein, dass sich das irgendwie durchsetzt, dass man das schon machen kann. Trotzdem, streng genommen gehört es, glaube ich, offengelegt. Das Problem allerdings, dass sie dich dadurch einhandeln, ist die Frage, ob es dann zulässig ist, ja. Und wenn man das antizipiert, ob man es da vielleicht doch lieber nicht offenlegen würde. Sehr, sehr schwierig. Ist auch urheberrechtlich schwierig, ob eine reine Glättung des Textes gewissermaßen ihnen das eigene Urheberrecht über den von ihnen erdachten Text aus der Hand nimmt. Schwierige Frage und auch Frage, die sehr einzelfallabhängig ist. Ungeachtet dessen, wie gesagt, ich glaube, das wird in absehbarer Zeit auch bei Seminararbeiten jeder machen und dann wird man sich irgendwie damit anfreunden, weil es alle machen und dann wird man auch einen Weg finden, das in den entsprechenden Prüfungsordnungen der Fakultäten abzubilden, aber bis auf Weiteres möchte man die Zukunft an der Stelle lieber noch etwas auf Distanz halten. Nächste Frage. Wenn jemand geheiratet hat, seinen Namen geändert hat, schreibe ich dann den Namen, den die Person hatte, als sie den Aufsatz schrieb, oder den aktuellen Namen? Definitiv schreiben Sie den aktuellen Namen, unter dem veröffentlicht wurde. Es muss ja unter diesem Namen gefunden werden. Es gibt Leute, die sagen, irgendwie aus Gründen der Vollständigkeit auch noch den Geburtsnamen hinschreiben. Ich finde das irgendwie... würde das allenfalls dann machen, wenn es jetzt wichtig wäre. Stellen Sie sich vor... Kunz hat früher Hinz geheißen und Hinz hat Hü vertreten und Kunz vertritt nun Hott. Ja, dann wäre es tatsächlich aus meiner Sicht mal wichtig zu wissen, dass hier der eine und derselbe seine Meinung geändert hat. Und dann würde ich vielleicht hinschreiben, so nunmehr Kunz, früher aber irgendwie noch als Hinz oder so, würde ich das gewissermaßen deutlich machen, dass es eine und dieselbe Person ist. Aber außerhalb dieser Sonderfälle, finde ich, hat das irgendwie so einen journalistischen, feuilletonistischen Charakter, der mit der Sache wahrscheinlich in den meisten Fällen wenig zu tun hat. Also konkret zu der Kollegin Dauner-Lieb, wenn sie im Aufsatz in der Juristenzeitung 1980 nur Dauner hieß, würde ich, genauso wie es da drüber steht, Dauner, JZ 1980 schreiben und nicht irgendwie noch dazu schreiben, dass sie später mal ihren Namen geändert hat. Das scheint mir für das Verständnis dieses Aufsatzes irgendwie nicht wichtig. Jetzt weiß ich nicht den Hintergrund, wenn das so wäre, könnte man drüber reden. Ja, es ist vielleicht auch nicht falsch, aber... So, jetzt bin ich schon durch mit Ihren Kommentaren. Sie haben sich vielleicht auch sehr, sehr viel anhören müssen von mir und sind ein bisschen erschlagen, aber gegeben, dass eigentlich die Lifehacks angelegt waren, eher nur so auf 15 Minuten und das hier regelmäßig doch deutlich in Richtung einer Stunde ausufert, finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn ich Sie das jetzt erstmal verdauen lasse. Wie gesagt, wenn nachher noch weitere Fragen auftauchen, dann bin ich dafür gerne zu haben. In den Kommentaren, auch zum Thema Kettenauflassung, dass ich jetzt so aus der Situation auch nicht unter das Thema Zitieren auf einzuordnen weiß. Bleiben Sie jedenfalls dran an dem Thema. Wie gesagt, wenn Sie ein gewisses Maß an Redlichkeit mitbringen und sich ein Vorbild nehmen an anderen Schriften, die Sie sehen, machen Sie da, glaube ich, nichts falsch. Ich wünsche Ihnen insofern einfach einen wunderbaren Tag heute noch. Sagen Sie es gerne weiter. Wenn Sie glauben, Kommilitoninnen und Kommilitonen könnten auch von diesem Lifehack oder anderen profitieren, freut mich, wenn der Kreis noch etwas größer wird. Ansonsten würde ich sagen, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Das muss ich allerdings noch kurz ankündigen. Welches Thema habe ich mir denn vorgenommen? Muss ich in meine eigenen Notizen schauen. Wie ticken Korrektoren, habe ich mir vorgenommen. Was denken die sich eigentlich, wenn die ihre Klausur lesen? Und ich habe mal ganz vorsichtig mir vorgenommen, Freitag, 1. August, 9 Uhr. Aber das ist Sommerferienzeit, ja. Mit einem Versprechen bin ich sehr zurückhaltend. Sie wissen, auch diesen Lifehack habe ich verschieben müssen, spontan. Bleiben Sie flexibel. Ich bin es auch. Sie können nicht anders. Aber freut mich dann, Sie beim nächsten Lifehack wiederzusehen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.